Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dicke Lippe, dem Patriot-Podcast. Mein Name ist Bastian und mit mir am Mikrofon sind heute einmal die Sarah.
Hallo.
Und Nina ist auch mit dabei.
Hi.
In der Zeit, in dem es diesen Podcast gibt, haben wir schon über viele Krisen gesprochen. Wir hatten erst die Pandemie mit allen Begleiterscheinungen, dann hatten wir Krieg und die daraus folgenden Konsequenzen und eigentlich könnte man meinen, jetzt ist es doch mal genug und dann haut das Universum doch noch einen drauf. Montagmorgen gab es eins der schwersten Erdbeben der letzten Jahrzehnte in der Türkei. Stand jetzt, wir nehmen am Mittwochabend auf, das letzte, was ich gehört habe, waren 11.000 Tote. Wenn diese Folge erscheint, muss man davon ausgehen, dass die Zahl noch höher ist. Wir müssen trotzdem drüber reden, auch wenn es kein schönes Thema ist. Ne, es ist das, worüber alle reden. Und vor allem haben wir auch viele lokale Anknüpfungspunkte hier, weil natürlich auch viele türkische Mitbürger hier im Kreis Soest leben. Die Betroffenheit ist groß. Viele Leute sind auch ganz direkt betroffen, weil Familienmitglieder dort leben in der betroffenen Region. Und gleichzeitig ist die Hilfsbereitschaft besonders groß. Das wollen wir im ersten Teil mal so ein bisschen beleuchten. Es kommt versprochen gleich auch noch ein schöner Teil. Aber jetzt geht es natürlich erstmal hier rum. Ich will euch gar nicht fragen, wie ihr das findet. Da gibt es ja keine zwei Meinungen. Mich würde aber mal interessieren, wie ihr wenn solche Katastrophen passiert, wie verfolgt ihr das? Guckt ihr dann regelmäßig Nachrichten oder blendet ihr das aus?
Also ich starte mal. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich mit der ersten schlimmen Katastrophe, die jemals passiert ist, umgegangen bin. Und zwar war das natürlich der 11. September, als in New York die Flugzeuge in die Twin Tower gekracht sind. Das war damals so, ich habe die Nachricht gehört und da hieß es, ja, da sind zwei Flugzeuge in Türme geflogen. Da war es erst ganz klein, diese Nachricht. Und ähnlich war es jetzt auch beim Erdbeben. Da war ein Erdbeben. Dann ist erstmal, okay, da ist ein Erdbeben. Dann wächst diese Nachricht. Erste Opferzahl wird bekannt gegeben und es wird auf einmal immer, immer größer und immer schlimmer und so langsam realisiert man auf einmal, was da überhaupt passiert ist und dass es Tote gibt und dass immer mehr Menschen involviert sind und das ganze Ding bläht sich auf. Jetzt muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging. Wie du schon eingangs gesagt hast, die Nachrichten bezüglich die Katastrophennachrichten waren ja in den letzten Monaten, Jahren, wurden ja immer größer und immer heftiger. Was mal einmal war, wurde ja auf einmal so zack, 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 Pandemie, zack, Krieg, zack, Erdbeben, über 1.000, über 2.000, über 3.000 Tote. Ich habe es noch nicht ganz realisiert. Muss ich sagen. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen kann.
Ich kann mich auch gut daran erinnern, Nina, wir sitzen ja in dieser Woche gemeinsam in einer Redaktion und als wir quasi Montagmorgen in unsere Arbeitswoche gestartet sind, kamen dann so die ersten Nachrichten rein und da war ich schon so richtig geschockt, so oh wow, ich glaube, da waren es 800 Tote oder so und da dachte ich schon so wow.
Ja.
Wow. Und dann kam das ja immer so schubweise, ne? Dann waren wir bei 3.000, dann waren wir bei 5.000 und irgendwann sitzt man noch da fassungslos. Und jetzt bin ich gerade so an so einem Stadium, wo man sich dann quasi nur noch so an diesen Lichtblicken dran entlang hangelt. Es gibt ja, das ist das Schöne an solchen Sachen, dann immer noch so kleine Geschichten, wo dann nach 3 Tagen doch noch ein Baby oder ein Kleinkind aus den Trümmern gezogen wird.
Genau.
Dass man so versucht, da noch was Gutes rauszupicken. Das ist so meine Umgangsweise damit. Sarah, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also ich habe Bilder gesehen kurz danach und so Videos von Augenzeugen quasi, wie da halt die Häuser wie Kartenhäuser eingestürzt sind. Also wirklich große, große Wohnkomplexe, die einfach so quasi ineinander gefallen sind. Und ich sehe das zwar und ich weiß, was das bedeutet und ich frage mich, okay, da sind viele, viele Menschen, die einfach im Schlaf überrascht wurden und quasi in diesen Häusern jetzt vielleicht erstmal noch lebendig irgendwann tot begraben liegen. Aber wie Nina auch schon gesagt hat, so richtig ankommen tut das nicht. Also ich kann das ganz schlecht erklären. Zum Beispiel, als die Nachricht von dem Krieg kam in der Ukraine, das war anders. Also das war so, da war man so, also ich war sofort so total erschüttert, weil ich gedacht habe, das ist eine Entscheidung, die hat ein Mensch getroffen und der bringt jetzt so viel Leid.
Ja.
Und dieses Erdbeben ist zwar auch mega schrecklich und da sind so viele Menschen, die jetzt noch leiden. Das wird sich ja noch Ewigkeiten hinziehen, bis da irgendwann mal wieder einigermaßen Realität herrscht. Also wie viele Millionen da jetzt auch obdachlos sind, das kann man noch gar nicht fassen. Aber irgendwie so emotional kriege ich das noch nicht gefasst. Also ich kann das ganz schlecht erklären.
Also diese Natur, es ist ja eine Naturkatastrophe. Bei einem Krieg kann man sich vielleicht noch einbilden, der hätte verhindert werden können. Man hätte hergehen können und man hätte sagen können, nein, wir wollen keinen Krieg. Wir haben jetzt Frieden. Jetzt mal ganz lapidar runtergebrochen. Aber bei so einer Naturkatastrophe, da kann der Mensch nichts tun. Das kündigt sich nicht an oder in den meisten Fällen kündigt es sich nicht an und keiner noch so mächtiger Mensch kann das Ding aufhalten.
Also was mich halt im Moment an der ganzen Sache am meisten mitnimmt, das sind eigentlich die Menschen in Syrien, weil die hat es auch getroffen. Und ich denke, ja, die werden halt nicht so viel Hilfe kriegen können, wie man jetzt zum Beispiel in der Türkei schon hilft, weil es einfach auch schwierig ist, da überhaupt ranzukommen oder durchzukommen.
Und das, es gibt, glaube ich, nur einen Grenzübergang, der überhaupt zugänglich ist. Und da ist die Straße kaputt, glaube ich, habe ich so rausgehört. Ne?
Ja, also es ist extrem schwer, da Hilfsgüter hinzuschaffen. Und das ist halt das, was mich jetzt am meisten packt, dass das halt zwei Völker, sage ich jetzt mal, betrifft. Und die einen aber quasi, ich drücke es jetzt so aus, noch mehr am Arsch sind als die anderen, weil da halt einfach niemand hinkommt.
Kann man ja auch ruhig so sagen, weil Syrien ja ohnehin schon vom Bürgerkrieg geboren ist.
Ja, genau.
Richtig. So, da muss man natürlich auch überlegen, dass eben viele der Binnenflüchtlinge schon vor der Katastrophe in baufälligen Unterkünften gelebt haben, die jetzt zerstört wurden und die müssen über Nacht bei eisigen Temperaturen im Freien verbringen.
Ja,
also das muss man sich auch mal vorstellen. Die waren schon unter niedrigsten Umständen untergebracht und dann werden sie nochmal getroffen.
Ja.
Insgesamt 23 Millionen Menschen sind, das ist eine Wahnsinnszahl, finde ich.
Ja.
23 Millionen Menschen sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation, WHO, von diesem Erdbeben betroffen. Und dadurch, weil wir natürlich auch hierzulande eine große türkische Community haben, gibt es auch hier bei uns vor der Haustür viele Leute, die gerade große, große Sorgen haben, ne? die Verwandte vor Ort haben, die teilweise nicht wissen, was mit denen passiert ist, die vergeblich auf Anrufe warten. Es ist wirklich gerade eine unfassbar schwierige Situation für die. Wir hatten zum Beispiel, ich greife das erste Beispiel jetzt mal aus unserem Blatt raus, wir hatten die Gebrüder Kubanoglu, die in Sutrop und in Anrüchte Imbiss betreiben. Die haben sich mit unserer Kollegin Hanna Löseke getroffen und ihr mal so erzählt, wie das ist so aktuell. Die haben eine schöne Aktion. Die haben am Dienstag alle Einnahmen aus ihren Betrieben gesammelt und gespendet. Eine super schöne Geschichte.
Ja.
Und wollen das rüberschicken. Ja, und die haben natürlich auch so in diesen Gesprächen dann geschildert, wie das ist, wenn man Verwandte vor Ort hat, die nicht erreicht und so. Die kommen auch direkt da aus der Region und sehen dann, wie ihre Heimat quasi in Schutt und Asche liegt. Das sind unfassbare Geschichten, die sich jetzt gerade überall so aufploppen und die das Ganze natürlich nochmal so ein bisschen näher bringen, auch wenn diese Bilder, die du gerade beschrieben hast, Sarah, natürlich schon schrecklich genug sind.
Ja. Ja, wir haben von dem einen Imbiss steht bei uns in Rüthen bei Buschkühle so ein Wagen und eigentlich wollten wir da hingehen gestern und essen, also quasi was kaufen und dann ja gleichzeitig auch spenden, aber der hatte leider zu, also wir mussten wieder umdrehen.
Aber Sarah, du hast mir verraten, du hast auch wen kennengelernt, der davon betroffen ist, ne?
Genau, wir haben direkt neben der Redaktion in Rüthen eine Eisdiele, die hat jetzt am Sonntag wieder aufgemacht und der Inhaber, der kommt halt aus Hatay, hat er mir erzählt. Das ist halt eine Stadt, die von dem Erdbeben betroffen ist. Er hat mir erzählt, dass da, wo er herkommt, wo auch seine Familie noch lebt, die ganze Straße, wo er gewohnt hat, das gibt's nicht mehr. Das ist alles weg. Und er hatte bis gestern Abend keinen Kontakt zu seinen Brüdern. Also er hat 3 Brüder und eine Schwester da in der Region. Und dann haben die, also er hat gesagt, das waren die schlimmsten Stunden seines Lebens eigentlich. Also sie haben morgens, am Montagmorgen gegen 4 Uhr, wurden die angerufen und quasi ja darüber benachrichtigt, was da passiert ist. Und dann haben die halt sofort versucht, Kontakt aufzunehmen. Er hat gesagt, seine Geschwister hat er gar nicht erreicht. Die Familie von seiner Frau, die lebt ein bisschen weiter östlich, die war nicht betroffen. Und die haben dann versucht, irgendwie in die Region Kontakt aufzunehmen und haben das dann auch geschafft. Also die haben die Brüder erreicht. Und gestern Abend hat dann halt der Mehmet Yildiz, heißt der, Betreiber der Eisdiele, konnte mit seinen Brüdern sprechen. Aber zu seiner Schwester zum Beispiel hat er immer noch gar keinen Kontakt. Und der hat halt auch erzählt,
wie grauenvoll.
Ja, dass die seine Nichte, also die Tochter von seiner Schwester, bis gestern Abend auch eingeschlossen war. Sie ist aber wieder frei, hat er mir erzählt. Und er hat auch gesagt, also die Menschen, die wohnen da halt teilweise jetzt in ihren Autos und ja, haben halt nichts mehr, also gar nichts. Und er hat sich dann auch überlegt, wie kann ich helfen? Die sind vor 4,5 Jahren, ist die Familie nach Deutschland gekommen, weil die halt, ja, Opportunisten quasi zu Erdogan sind und Probleme gekriegt hätten, wären sie da geblieben. Und deswegen sind die seit 4,5 Jahren in Deutschland. Und der hat gesagt, die haben nicht wirklich was, also an Sachspenden oder sowas, die sie halt abgeben können. Aber er hat gesagt auch, er hat die Einnahmen von Sonntag, Montag und Dienstag gespendet. Und er hat auch gesagt, dass er sehr, sehr überwältigt war von der Hilfsbereitschaft der Menschen. Dass halt viele einfach auch nur gekommen sind, um zu spenden. Gar nicht unbedingt zum Eisessen, sondern einfach um, ja, mitzuhelfen da. Also.
Also die Spendenbereitschaft der Menschen ist schon da.
Ja.
Trotz allem, ne? Es reißt ja auch einfach nicht ab.
Ja.
Hat man ja auch in Lippstadt gesehen zum Beispiel, ne? Das war so ein anderes Beispiel, was wir jetzt die Tage noch im Blatt hatten, wo dann auch Leute mit türkischem Migrationshintergrund zu Spenden aufgerufen haben, dann von der türkisch-islamischen Gemeinde hier in Lippstadt unterstützt worden und in der Mevlana Moschee dann in der Mühlenstraße dann auch nochmal zentral Spenden gesammelt haben. Ja. Also das ist genau. Schön, dass es das hier auch vor der Haustür gibt, ne? Und dass man quasi dann auch aus dem Bereich Lippstadt hier und Umgebung den Leuten auch so ein bisschen wenigstens helfen kann.
Genau, die Kia in Lippstadt, keiner ist allein, die haben auch sofort einen Facebook-Aufruf gestartet. Also kaum, nachdem die schlimmen Nachrichten in den Medien waren, gab es schon die ersten Spendenaufrufe. Laster sind fahren jetzt gerade in die Türkei und nach Syrien. Die Schulen in Ehringerfeld haben jetzt übrigens auch in den nächsten Tagen ein paar Aktionen gestartet. Unter anderem soll ein Waffelverkauf stattfinden. Dazu gibt es aber die Tage jetzt auch nähere Informationen. Ich habe nur heute schon einmal mit ein paar Betroffenen gesprochen. Unter anderem, jetzt korrigiert mich bitte, Türkisch ist nicht meine Stärke. Hatice Karaman, wenn ich den Namen jetzt falsch ausspreche, werde ich es demnächst korrigieren. Sie ist Betreuerin im Mädcheninternat in Ehringerfeld und die Familie ihres Bruders ist unmittelbar betroffen. Ich habe heute schon ein Ersttelefonat mit ihr geführt, werde mich morgen persönlich mit ihr treffen und mit ihr über die Situation sprechen. Und sie sagte schon im Telefonat, ließ sie herausblicken, dass wohl noch kein Kontakt zu den Angehörigen ihres Mannes gegeben sei und noch keiner weiß so richtig, was da passiert ist. Sie ist auch während des Telefonats schon in Tränen ausgebrochen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das Gespräch morgen stattfindet. Ich habe ihr auch freigestellt, wenn sie sich nicht dazu in der Lage fühlt, mit mir darüber zu sprechen, dann soll sie pausieren oder soll das Gespräch einfach absagen. Dann verschieben wir das. Aber sie meinte, dass sie eben dankbar ist, dass die Medien trotzdem darüber berichten möchten. Also auch, dass wir in der Stärke, die wir eben aufbringen können, dass wir über dieses Thema berichten. Und trotz der ganzen schlechten Nachrichten, die uns jetzt zuletzt immer überkamen, dass wir dennoch nicht die Augen schließen und sagen, ach, jetzt haben wir keine Lust mehr auf schlechte Nachrichten. Also so hatte sie das formuliert. Sie ist da wirklich dankbar zu und deswegen ist sie auch bereit, das Gespräch mit mir da morgen zu führen.
Und daran anschließend ist es ja auch gut, dass wir das hier jetzt nochmal besprochen haben in unserem kleinen Podcast.
Ja,
ganz genau. Genau, und also, dass wir das Thema auch in den nächsten Tagen weiterhin noch aufrecht halten. Und auch wenn wir jetzt als Menschen wir drei jetzt und vielleicht auch unsere Hörer, wenn wir jetzt nicht unmittelbar betroffen sind, dass wir das trotzdem, trotz Ukraine-Krieg und trotz allem und trotz Corona ganz oben over the top besprechen und helfen, wo wir noch können. Und sei es eben in Anführungsstrichen nur in Form von Berichterstattung.
Ja.
Okay, ich würde sagen, wir atmen einmal ganz tief durch jetzt. Ganz tief. Ich glaube, wir haben in diesem Podcast schon oft diesen berühmt-berüchtigten harten Cut erwähnt. Ich glaube, nie war er nötiger als heute. Uns war aber wichtig, dass wir diese Folge auch mit einem etwas schönen Thema noch abschließen und fortsetzen. Und was wäre da, was könnten wir da anderes nehmen als die Karnevalszeit, die jetzt hier bei uns in der Region kurz bevorsteht? Sarah, da muss ich dich am Anfang mit ins Boot nehmen. Ich war mit Laura und Rebecca aus dem Dicke Lippe Team am Samstag bei dir in Kallenhardt zu so einer Art Warm-up-Party, ne? Ist das richtig?
Ja.
Und ich muss sagen, mir hat es echt gut gefallen. Also ich habe wenig Berührungspunkte mit dem Karneval. Ich war so in meiner Studentenzeit ein paar Mal Straßenkarneval in Köln.
Mhm.
Aber so diese heißt es Sitzungskarneval, kann man das so bezeichnen?
Ja.
So, das ist noch neu für mich und ich fand es aber echt cool, auch so mit dieser Bühnenshow. Ich muss auch, da habt ihr mich auch echt überrascht in Kallenhardt. Also ich habe das gar nicht so professionell erwartet. Also das hat mich schon ein bisschen geflasht, wie ihr da so die Pyramiden gebaut habt, die Leute hin und her geschmissen habt und eure coolen Choreos. Das hat schon Spaß gemacht und ich glaube, für dich geht jetzt gerade auch so ein bisschen, für dich ist das die beste Jahreszeit gerade, oder?
Ja, also ich bin damit groß geworden, also das ist ja meine Zeit so jetzt, also das ist halt auch so die Zeit, in der ich am meisten zu tun habe, außerhalb der Arbeit, sag ich mal. ja, weiß ich nicht, also wenn man damit groß wird, dann steckt einem das so in den Knochen, das wird man einfach nicht mehr los, also so ist es bei mir zumindest. Ich bin, seit ich 8 Jahre alt bin, tanze ich in den Garden, beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber ich trainiere halt und das ist einfach, weiß ich nicht, das ist einfach meine Zeit und ich bin so froh, dass es dieses Jahr wieder stattfinden darf.
Da muss ich mal ganz kurz eingrätschen, du hast zwar gerade gesagt, du trainierst, aber du hast nicht gesagt, dass du Tänzerin und Tänzer trainierst. Also du trainierst dich nicht dich selber, sondern du bist Trainerin.
Ja.
Für eine Tanzgarde oder eine Tanzgruppe, ne? So nenne ich euch.
Ja.
Genau. Voll cool.
Kannst du uns vielleicht einmal jetzt durch die nächsten Tage mitnehmen? Wie geht das? Wir können es ja mal am Beispiel Kallenhardt orientieren.
Okay.
Was steht jetzt an in den nächsten Tagen? Wir haben jetzt Mittwoch, wir nehmen am Mittwoch auf.
Ja.
Wie geht's weiter?
Weiter geht's für uns am Samstag. Da ist die große Kappensitzung in Kneblinghausen. Da sind wir von Kallenhardt. Also wir Kallenharter Garden sind da zu Gast und auch unsere Elveratsfrauen. Die Elveratsmänner sind woanders, das weiß ich nicht. aber wir sind traditionell in Kneblinghausen. Wir tanzen da auch, also unsere Juniorgarde und unsere Senior gerade. Genau, das ist die nächste große Sitzung, die für uns ansteht. Das ist auch immer sehr schön da. Also wer Bock hat, kommt am Samstag nach Kneblinghausen. Ist immer eine gute Party auch danach. dann geht's weiter an Weiberfastnacht, also der Donnerstag. Da ist ja in Rüthen dann traditionell Rathaussturm morgens, wo dann halt die Karnevalisten den Schlüssel des Rathauses quasi an sich nehmen und bis Rosenmontag auch nicht mehr abgeben. und abends ist dann für alle, die halt hier in der Umgebung sind, Frauenkarneval in Rüthen, also in der Stadthalle, auch mit kleinem Programm und so. Da tanzt zum Beispiel unsere Prinzengarde, also unsere Kallenharter Prinzengarde. Ich selber bin mit unserer Seniorengarde in Hoppeke auf dem Tanzturnier. Also wir stellen uns da quasi der Konkurrenz.
Wow.
ja, mal schauen. Also mal gucken. Ich glaube, wir sind nicht so schlecht, aber ja. Naja, wir werden sehen.
Ihr seid super.
ja, wir kennen ja die Konkurrenz nicht. Also wir werden sehen. Am Freitag ist dann Kinderkarneval in Kallenhardt, wo es halt auch das neue Kinderprinzenpaar gibt. Ich weiß schon, wer es wird. Aber ich verrate natürlich nichts.
Manu.
Okay, jetzt haben wir gedacht, wir könnten hier von Insidern profitieren.
Nee, Sarah. Nee. Am Samstag ist Narrentanz in Rüthen, also auch nochmal so eine Party quasi, wo man hingehen kann mit kurzem Programm. Am Sonntag ist bei uns in Kallenhardt der Höhepunkt, da ist unser Kostümball, also der ist dann halt mit richtig großen Programmen und Prinzenproklamationen und allem drum und dran. Ja, und am Montag startet natürlich der Rosenmontagsumzug in Rüthen, wo halt alle möglichen Vereine und Fußtruppen und ja, teilnehmen. Und wir natürlich auch groß darüber berichten werden am Dienstag in der Zeitung. Laura und ich werden am Start sein.
Ja, Sarah, und dann, müssen wir für dich und für Laura, entschuldige, wenn ich jetzt gerade eingrätsche, müssen wir für euch beide eventuell Ibuprofen und irgendwie Elektrolyte oder so in der Redaktion haben? Weil das klingt
ja, ich weiß nicht.
Riesig, riesig viel Party.
Ja.
Ich find's vor allem beeindruckend, Sarah, wie du, das war nicht abgesprochen, wie du das alles aus dem FF mal so runterrattern kannst.
Ja, ich mach das seit 25 Jahren, also ich kenne das.
Ich kann meine Termine nicht so runterrattern.
Also wer Rosenmontag noch Bock hat, kann auch nach Feierabend noch nach Rüthen kommen. Da ist dann, also nach dem Rosenmontagsumzug geht's in der Stadthalle weiter noch mit Party. Ich glaube, am Dienstag sind dann alle mit Außennüchtern beschäftigt und ja, Aschermittwoch ist ja dann der ganze Spuk erstmal wieder für ein Jahr vorbei. Dann geht die Fastenzeit los.
Was mich noch interessieren würde, du warst jetzt am letzten Samstag so im Stil verkleidet, so was war das? So
venezianischer Maskenball.
Maskenball, ne? Mhm, ja, genau. Zieht sich das jetzt durch die nächsten Tage durch oder hast du noch andere Kostüme?
Ich habe noch andere.
Willst du schon verraten?
Ja, für jetzt in Kneblinghausen, da müssen wir halt nicht tanzen von den Dancing Queens, wo das halt das Thema war. Da werde ich wahrscheinlich mit meiner Co-Trainerin zum Thema Dia de los Muertos unterwegs sein, also so bunt totenkopfmäßig.
So mit Totenmaske, ne? Mhm.
Ja, genau. Also so ganz bunt, also bunter Tod halt, ne?
Genau.
Und an Rosenmontag muss ich zwar arbeiten, aber ich werde mich trotzdem verkleiden. Und zwar ist da das Thema von Kallenhardt Konfetti. Und ja, das ist, das hat den Hintergrund, dass ja unser Sitzungspräsident Mario Schulte letztes Jahr verstorben ist. Und der hatte halt Konfetti, also weil er halt auch so karnevalsbegeistert war, Konfetti in seiner Todesanzeige und das ist jetzt quasi dann ihm gewidmet, dass wir alle als Konfetti bunte Pünktchen gehen. Das werde ich an Rosenmontag mitmachen. Ja, und ansonsten halt meinen venezianischen Maskenball. Ja.
Krass. Jetzt ist natürlich der Bereich Rüthen nicht die einzige Stelle in unserem Verbreitungsgebiet, wo noch Karneval gefeiert wird. Nina, du hast dich zum Beispiel mit Schmerleke, ne? Ich glaube, im Bereich Ehrwitte sind das schon die am meisten feiern, aber ich glaube, die Rüthner lachen da so ein bisschen drüber. Ne?
Ja, wahrscheinlich.
Aber du hast dich trotzdem mal mit den Schmerleker Karnevalisten unterhalten und hast da noch einen ganz interessanten Randaspekt aufgetan. Ne? Der Karneval ist so ein bisschen in der Krise, zumindest in Schmerleke.
Also ich glaube, nicht nur der Karneval ist derzeit ein bisschen in der Krise. Es sind ja viele Vereine, die jetzt seit dem Pandemiegeschehen so ein bisschen Probleme haben. Und so geht es tatsächlich auch dem Karnevalsclub Grün-Weiß Schmerleke. Die haben jetzt nämlich das erste Mal seit 40 Jahren kein Dreigestirn.
Sarah, und das ist eine Katastrophe,
jetzt,
oder?
Sarah, du musst jetzt erstaunt und schockiert auf.
Bei uns gibt es kein Dreigestirn.
Bei uns gibt es
ein Prinzenpaar.
Ach so, ihr habt auch kein Dreigestirn.
Nee, wir haben Prinz und Prinzessin, aber wir haben bis jetzt keinen Mangel gehabt an Prinzen und Prinzessinnen.
Ja, wann kommst du denn eigentlich mal, Sarah? Mal kurz eingeworfen hier.
Ich habe keinen Prinzen, also.
Ach, Bastian macht das.
Den finden wir schon. Ja, ich habe ja ein bisschen, habe ich ja gesagt, ich habe schon ein bisschen Blut geleckt, Sarah. Vielleicht nur einmal hin vielleicht und dann bin ich dabei.
Okay,
zack,
alles klar.
Prinz und Prinzessin.
Falls das irgendwer hier hört vom Karnevalsclub Kallenhardt, Bastian und ich sind am Start.
Schmerleke wird sich natürlich auch freuen, denn die haben aktuell wirklich arg mit einer Nachwuchsproblematik zu kämpfen. Ich habe mich mal mit dem Vorsitzenden des Karnevalsclubs Helmut Matysiak zusammengesetzt und seiner Frau Barbara Bauer-Matysiak. Die haben mir nämlich beide erzählt, dass das Problem ist, dass einfach keine neuen Leute in den Verein kommen. Die Vereinsstärke sei wohl genauso gegeben wie in den Jahren zuvor auch, aber Corona hat da so ein bisschen natürlich sein Schnippchen geschlagen. Es konnten viele Veranstaltungen nicht stattfinden und Barbara wir duzen uns jetzt übrigens. Ich bin da reingekommen und alle sagten sofort, Kehr, wir müssen uns duzen. Ich sag alles.
Karnevalisten duzen sich. Auch,
ja, genau, sagte sie auch. Deswegen sagte sie auch Barbara.
Das wäre auch sehr komisch, wenn man so sich im Clownskostüm unterhält und dann so beim Sie bleibt.
Ja, so. Ich fände das total lustig. Oder so einer dritten Person.
Herr Clown.
Möge er mir die Clownsnase reichen. Jedenfalls hatte mir Barbara erzählt, dass sie der Ansicht ist, dass eben die Motivation der Menschen seit Corona ja auf einem sehr niedrigen Level ist. Also überhaupt irgendetwas zu machen, sich aufzuraffen, zu Vereinstreffen zu gehen etc. pp. Ja, und was macht ein Verein, ein Karnevalsverein, der kein Dreigestirn hat und keinen Prinz und keine Prinzessin? Die ehemaligen Narren und Närrinnen des Karnevalsclubs haben sich jetzt dazu entschlossen, dann selber in Aktion zu treten, und zwar Senatoren und Ehefrauen, das heißt ehemalige Prinzenpaare, haben sich jetzt dazu entschlossen, als Tolitäten die Session zu regieren. So sieht es jetzt gerade in Schmerlücke aus. Aber es wird bunt, es wird fröhlich, Iselken, hello. es wird auch.
Das musst du noch kurz aufklären, Nina. Was heißt das denn bitte?
Iselken, hello ist sauerländische Mundart. Iselken steht für Eselchen. Und das Eselchen ist auch tatsächlich das Logo des Karnevalsclubs.
Ah, so wird ein Schuh draus.
Genau. Die Sauerländer sagen, hä, hab ich verstanden. Aber wir sagen,
was? Und was sagt man nochmal in Kallenhardt?
In Kallenhardt heißt es Kallenhardt, meh, weil wir Ziegenböcke sind. Das ist doch ganz logisch.
Ja, Esel ist ein bisschen, und Ziegen ist doch
ein bisschen verrückt. Also, wir werden auch oft ausgelacht dafür, aber es ist halt so. Ich meine, es ist Karneval.
Aber man muss doch, also, hallo. Ich wollte gerade sagen, also im Karneval ausgelacht zu werden, ist irgendwie.
Ja, das ist echt.
Ja, es ist halt überall, es ist Helau. Rüten-Helau, weiß ich nicht. Ninifee-Helau, das ist knifflig.
Ja, nee, ich finde schon, genau, irgendwie, das finde ich fast schon ein bisschen langweilig. Ich find,
ja.
Den Ansatz finde ich cool.
Fand ich auch.
Ich lache keine Harte auch nicht aus, sondern ich finde das einfach witzig.
Ja,
ich finde das super, ich finde das total kreativ. Ist mal irgendwie, ja, was anderes.
Ja.
Ist immer nur Helau. Aber jetzt will ich natürlich Iselken Helau nicht runtermachen, weil auch das fand ich ziemlich cool.
Ist ja wenigstens Iselken irgendwie was Besonderes.
Ja, genau.
Und nicht einfach nur Schmerlicke Hillau oder so.
Oder, ja, genau. Schmerlicke Hillau oder Alaaf. Aber Alaaf sagt man, glaube ich, in Köln, ne?
Köln, ja.
Ist das ausschließlich Köln?
Ich weiß nicht, ob ausschließlich, aber auf jeden Fall Köln.
Ja. Also Düsseldorf und Köln sind ja ohnehin immer in so einem Clinch. Ich kann mich an eine Bushaltestelle, an eine Werbung erinnern, die an einer Bushaltestelle in Düsseldorf hing. Und da ging es um den Kölner Zoo. Und das wurde beworben mit endlich mal wieder die Kölner Affen besuchen. Und das war auch zur Karnevalszeit. Und da habe ich schon sehr gelacht. Also die beiden Karnevalsörtchen haben sich ja so ein bisschen auf dem Kieker. Und wenn man in Düsseldorf zum Beispiel Alaaf sagt, dann wird man in die nächste Ecke gezogen. Man kann froh sein,
ja,
wenn
man
in Köln
also Helau sagt, Krieg. Dann kann man einfach ausreisen. Am besten ganz weit weg ins Ausland.
Ja, ganz genau. Also Karneval ist ernst. Das ist
ja,
harter Tobak.
Todernst.
Ja.
Wenn wir jetzt schon bei Köln und Düsseldorf sind, dann würde ich jetzt mal galant zu unseren Best Buddies überleiten. Ich habe jetzt auch am Samstag in Kallenhardt viele neue Schlager-Karnevalslieder kennengelernt. Und ich möchte, dass wir jetzt unser Lieblingskarnevalslied einmal küren in unserer allseits beliebten Kategorie. Ich würde einfach mal anfangen. Ich habe ein neues Lied kennengelernt am Samstag, und das heißt Stadt mit K von Kasala.
Ja.
Das habe ich am Samstag das erste Mal gehört. Und weil das alle da in diesem Saal so mitgebrüllt haben, bin ich wirklich erst davon ausgegangen beim ersten Hören, okay, das ist der eigene Song von Kallenhardt.
Nee.
Ich komme aus der Stadt mit K, bis mir dann irgendwie dann auch kurz danach eingefallen ist, es gibt ja noch eine andere Stadt mit K, die wirklich eine Stadt ist und auch ganz gerne Karneval feiert. Das ist wahrscheinlich viel wahrscheinlicher, dass es sich darum handelt. Das habe ich dann auch nach dem zweiten Mal hören, glaube ich, verstanden. Ich finde ich ganz cool, geht nach vorne Und wenn ich das nächste Mal oder wenn ich bald Prinz in Kallenhardt bin, dann wird das noch öfter laufen.
Ja, dann ist das
unser Lied. Kannst du eine Strophe davon singen? Also ich kenne das leider nicht.
Nein,
das
ist ja Kölsch und ich kann das gar nicht. Also,
das kann man nicht gut singen.
Nicht. Aber der Refrain geht, ich komme aus der Stadt mit K.
Schalalala.
Schalalala. Das ist schon ein Ohrwurm und also das ist auf jeden Fall mein Lieblingskarnevalslied. Ich mag Brings auch, das mochte ich auch schon vor Karneval, aber da verstehe ich auch kein Wort.
Ja, also Köln ist auch eigentlich wie so eine Fremdsprache, ne? Wenn man, das muss man erst ein bisschen lernen.
Rheinländisch ist für mich allgemein. Also meine Mama war tatsächlich Funke-Mariechen in Köln in ihrer Jugend. Die kann das alles noch und ich verstehe kein Wort. Also je weiter es zum Rhein geht, desto weniger verstehe ich. Hm. Aachen, ganz, ganz schlimm. Fremdsprache. Keine Ahnung.
Aber hast du denn trotzdem ein Lieblingskarnevalslied, Nina?
Ich? Nein. Buh, Nina, buh. ich habe tatsächlich schon ewig keinen richtigen Karneval mehr gefeiert. Ich habe allerdings als Kind, war ich zu Rosenmontag natürlich immer unterwegs, habe mich verkleidet und bin rumgelaufen. Und das einzige Lied, was ich wirklich noch im Kopf habe, ist, wenn man klingelt, die Tür aufgemacht wird und man dann singt, ich bin ein kleiner König, gib mir nicht zu wenig, gib mir nicht zu viel, sonst komme ich mit dem Besenstiel. Also ich würde sagen, das ist so mein Lieblingskarnevalslied.
Okay. Das lassen wir jetzt mal so mit beiden Augen zugedrückt durchgehen. Aber wirklich mit beiden Augen zugedrückt.
Und jetzt danke, kommt Sarah danke. Und nennt uns eine ganze Playlist.
Nee, also mein Lieblingskarnevalslied ist gar nicht so ein Partylied, sondern, ich weiß nicht, die meisten kennen es wahrscheinlich unter Highland Cathedral. Ich weiß nicht, ob ich das was sage. Gibt es von den Black Firs und heißt Du bist die Stadt. Das ist so ein ganz langsames Lied.
Du musst es natürlich kurz ansingen.
Nee, singen kann ich nicht. Warte, ich kann das kurz... warte.
Hast du doch auf der Bühne auch richtig schön gemacht.
Ja, aber das kann ich nicht singen. Das ist richtig krass Kölsch. Das kann ich überhaupt nicht singen. Warte. Es funktioniert nicht.
Oh, ich habe tatsächlich die Lyrics dazu hier gerade.
Was? Ich hab's. Hört ihr's? Naja, jedenfalls, das ist ein langsames Lied und eigentlich im Original ist das halt mit Dudelsack und letztes Jahr fiel ja Karneval aus und dann hat meine Mama mir ein Video geschickt mit so einer kölschen Band oder so einem Orchester und die haben sich überall in der Stadt verteilt und dieses Lied gespielt und halt an den ganzen Wahrzeichen und so und dann saß ich hier mutterseelenalleine auf meinem Sofa, wo ich eigentlich hätte Karneval feiern sollen, hab mir dieses Video angeguckt und Rotz und Wasser geheult.
Oh nein!
Ja, das ist mein Lied.
Ich habe hier, also weil ich ja die Lyrics hier gefunden habe, lese ich das mal kurz auf Hochdeutsch vor, denn das Original kann ich weder lesen noch aussprechen. Und zwar der Refrain, du bist die Stadt, auf der wir hier alle stehen, du hast es uns schon als Kind angetan, du trägst ein herrliches Lachen im Gesicht, du bist die Frau, die Rotz und Wasser weint. Sarah. Das bist du.
Ja.
Sie singen über dich.
Es war für dich, Sarah, das sieht von Anfang an.
Ja.
Oi, oi, oi.
Das ist richtig. Aber das ist halt eher so ein, wenn die Party vorbei ist, so ein Rausschmeißerlied. Nochmal so sentimental. Ja, okay.
Das ist doch kein Rausschmeißerlied. So. Das ist ein Umarmt euch nochmal alle Lied.
Ja, genau, so eins. Und dann geht alle fröhlich und friedlich nach Hause und genießt den Rest der Nacht.
Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt Feierabend. Wir haben eine gute Folge hier, glaube ich, noch hingelegt. Danke fürs Zuhören und dann sagen wir bis zu einem nächsten Mal von Dicke Lippe.
Jo. Isel kennt Hello.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.